Herzlich willkommen zur Episode 35 im Management 2.0 Podcast. Ich sitze heute hier in Ingolstadt in der Ideenagentur zusammen mit dem Markus Schulte. Grüß dich, Markus.
Hallo.
Das soll der Auftakt sein von einer Staffel mit 3 bis 5 Podcasts. Und zwar wollen wir mal den Spuren unserer Methode Expert Debriefing nachgehen, also einem Prozess zur Bewahrung von Wissen, wenn Mitarbeiter Stellen wechseln oder das Unternehmen verlassen. Und da liegen ja gewisse Wurzeln hier in Ingolstadt bei Audi in der technischen Entwicklung. Und du, Markus, du warst ja, hast ja da eine gewisse Rolle, warst im Rahmen der sogenannten Wissensstaffette einer der Moderatoren. Werden wir nachher auch noch beleuchten, ob du das noch bist, beziehungsweise welche Erfahrungen du gemacht hast. Und wie immer im Management 2.0 Podcast wollen wir aber auch die Person so ein bisschen vorstellen. Also, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Was hast du so für einen Hintergrund von der Ausbildung her? Und was war so dein Werdegang, bis du letztendlich auch bei Wissensstaffette gelandet bist?
Okay. Ja, Markus Schulte, mein Name. Gelernter Psychologe aus dem Ruhrgebiet stammend, hat es mich dann irgendwann ins schöne Bayern zu Audi verschlagen, damals mit dem Thema Recruiting und Diagnostik, Personalauswahl. Da hatte zu der Zeit Audi eine starke Position, was das Thema Assessment Center anging. Da war ich dann sehr konzeptionell in der Personalentwicklung unterwegs, über verschiedene Projekte habe ich dann auch meinen Weg gemacht und bin dann 2012 in eine Leitungsfunktion nach Neckarsulm, also an den zweiten Standort von Audi, gewechselt und habe dort das Themenfeld für den Standort, sag ich mal, der überfachlichen Qualifizierung und Weiterbildung übernommen mit einem Team. Habe das Team da entwickelt, weiterentwickelt, die Themen weiterentwickelt. Und ehrlicherweise habe ich natürlich das Thema Expert Debriefing oder wie es bei uns heißt, Wissensstaffette oder in dem Fall bei mir, im ersten Augenblick gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also natürlich, man ist als Anbieter, als Dienstleister für den Standort da an überfachlicher Qualifizierung. Was halt gebraucht wird oder was im Portfolio da ist und weiterentwickelt werden muss oder angepasst werden muss. Und ehrlicherweise kam der Impuls aus der Kundschaft, weil ich jemanden gehabt habe, der das aus dem VW-Konzern und aus den anderen Standorten schon mal erlebt hatte und bei dem jetzt ein Wechsel anstand. Also auch es war letztendlich ein Top-Manager, der da war und der Richtung China dann wechseln sollte und dementsprechend für die Nachfolge oder für die Einarbeitung seines Nachfolgers genau das anvisiert hatte. Und dann musste ich mich selber erstmal ein bisschen kundig machen, ehrlicherweise, bei den genannten Kollegen, sowohl VW als auch bei Audi. Ja, und dann war der Impuls relativ schnell da zu sagen, Mensch, da wir ja so ein bisschen so zweiter Standort sind, auch von der Größe her, haben wir natürlich auch in Neckarsulm die Situation gehabt, dass Leute immer mal wieder temporär einfach vor Ort sind, also für 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre dann wieder gehen.
Und dann sozusagen bayerische Expats.
Bayerische Expats sozusagen, ganz genau. Und da lag es dann natürlich nahe, weil ich das auch gerade bei den ungarischen Kollegen von uns erlebt hatte, die das sehr konsequent gemacht haben, weil da ist es dann sicherlich noch stärker, dass Deutsche nach Ungarn gehen für eine temporäre Zeit und die damalige Leitung hatte das nahezu verpflichtend für alle Leitungen und Manager, die aus Deutschland kamen, dann aufgesetzt. Daher kannte mein Kunde das dann in dem Moment dann auch. Und dann habe ich gedacht, Mensch, eigentlich ein ganz gutes Produkt, ein ganz gutes Thema, inhaltlich sowieso gut. Lass uns das für den Standort auch aufsetzen. Und dann war das sozusagen auch der Pilot, den wir da gemacht haben. Und von daraus ist so ein, sagen wir mal, zartes Pflänzlein für den Standort gewachsen.
Okay. Dann würde ich, bevor wir im Detail darauf eingehen, wie das dann vom Prozess aussieht und wie du das erlernt hast oder dir erarbeitet hast, nochmal versuchen, so aus meiner Erinnerung herauszukramen, wie sich es bei uns entwickelt hatte. Wir haben ja, ich komme ursprünglich aus dem Kontext eines Fraunhofer-Instituts, wo so ein bisschen, wie du jetzt schilderst, Expats 3, 4 Jahre ist dort in die Arbeitsverträge eingebacken. Also das heißt, Studenten gehen in der Regel nach ihrer Zeit an der Uni, kommen die ans Fraunhofer und kriegen dort nur in einen 5-Jahres-Vertrag, weil das Ziel ist, dass die nach 5 Jahren Grundlagenforschung oder anwendungsorientierte Forschung in die Wirtschaft gehen. Also nur Abteilungsleiter zum Beispiel haben unbefristete Verträge. Das ist natürlich für die Wirtschaft und den Wissenstransfer gut, aber für uns im Institut damals war es eigentlich schlecht, weil wir was bekommen haben, was wir Wissenssägezähne genannt haben. Also sozusagen Mitarbeiter, die sich relativ lang erstmal in ein sehr komplexes Thema einarbeiten mussten, dann weg waren. Und wenn man da jetzt mit Nachfolgern keinen Überlapp hatte, dann war sozusagen dieses Wissen verloren und man hat festgestellt, die neuen Mitarbeiter erfinden die Räder neu und machen die gleichen Fehler wieder. Und neben uns im Gebäude war der Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz und die hatten eine Methodik, die nannte sich Knowledge Engineering. Da geht es quasi darum, eigentlich Wissen von Menschen auf Maschinen zu übertragen. Also zum Beispiel irgendwie mit Kinderärzten zu sprechen, Regeln abzuleiten. Wann würde man Eltern empfehlen, dass die zum Kinderarzt gehen, diese Regeln auf einen Telefonroboter zu übertragen und damit eine automatisierte Hotline zu machen. Und die Mitarbeiter von dem Lehrstuhl, die saßen irgendwann mal eben mit uns zusammen und wir haben so drüber gesprochen, eigentlich brauchen wir genau sowas, aber eben eher für den Wissenstransfer Mensch-Mensch. Also wo es eben nicht nur um harte Regeln und Zahlen, Daten, Fakten geht, sondern auch um Erfahrungen. Und da haben wir dann angefangen, zusammen zu arbeiten und haben dann in sozusagen diese Methodik entwickelt und waren in, glaube 98 oder 99 auf der NoTech, das ist so eine Wissensmanagement-Konferenz gewesen, gab es bis 2015, und haben das vorgestellt und haben da dann witzigerweise Kollegen aus der technischen Entwicklung kennengelernt. Das war so die Zeit, wo Wissensmanagement gerade hochkam, auch in der deutschen Industrie, wo es hier in der technischen Entwicklung schon Kollegen gab, noch nicht die zentrale Abteilung, die kam dann, glaube ich, 2001. Und die haben gesagt, sowas brauchen wir auch, aber eigentlich gar nicht jetzt, weil wir so viel Fluktuation haben, sondern im Onboarding neuer Mitarbeiter. Also das heißt, da ging es dann drum, entlang von 20 Kernkompetenzfeldern sozusagen diesen Prozess zu durchlaufen, ne, sowas wie Motoren, Räder, Reifen, Bordwerkzeuge und da eben mit den alten Hasen zu sprechen und dann, Label war damals Evita-Systeme, Entwicklungs-, Wissens-, Informations- und Tutorsysteme bei Audi war der lange Name. In der Uni findet man immer so ein Akronym, die dann quasi als so ein HTML-Export mit Lessons Learned auf den, was es damals gab, den Audi-Wissensmarktplatz auf Basis von Livelink eingestellt worden sind. Wenn das interessiert, gibt es das Buch Corporate Knowledge von dem Professor Schildhauer. Da ist dieser Case beschrieben. Und so anhand dem haben wir sozusagen unsere Methodik entwickelt, wo wir sagen, wir machen erstmal also ein Vorgespräch mit Experte, Vorgesetzte, dann wird eine Wissenslandkarte gemacht, wo man in Form von der Mindmap sagt, was sind denn eigentlich Themen, die der Nachfolger wissen könnte. Also da gibt es so einen Bereich mit der Arbeitshistorie, dann Aufgaben und Rollen und eben auch Wissens- und Fachgebiete. Das sind so die drei Einstiegspunkte. Da wird dann gemeinsam eine Struktur erarbeitet. An den einzelnen Themen hängen dann Tipps und Tricks, Ansprechpartner, Schlüsseldokumente, Erfahrungen, Lessons learned. Die wird dann priorisiert und bewertet und in einem zweiten Schritt wird dann eine Maßnahmenplanung abgeleitet, wo man sagt, welche Maßnahmen sind denn entlang dieser persönlichen Wissenslandkarte notwendig, um das notwendige Wissen von dem Experten quasi auf den Nachfolger zu übertragen. Da kommen dann auch oft so irgendwas zwischen 20 und 40 Einzelmaßnahmen raus, je nachdem, ob der Experte schon da ist, das ist ein Szenario, so ein 1:1 Übergabe an der Stelle. Oder zweite Szenario ist 1:N, also das heißt, eine Stelle wird aufgeteilt auf mehrere Personen. Oder drittes Szenario, was für uns das Schlechteste ist, eigentlich ist 1:NN, also quasi Nachfolger ist noch gar nicht nominiert. Was dann dazu führt, dass man eben sehr viel Gespräche oder Videos, also sehr viel mit Medien arbeitet, um eben dieses Wissen zu dokumentieren und dem Nachfolger so ein Onboarding-Paket in die Hand zu drücken. Ja, und das war eben dann damals in der technischen Entwicklung, haben wir das gemacht und das ist dann eben sozusagen den anderen Weg geschwappt. Volkswagen hat es auch mitbekommen und da lief dann ab 2000 bis so Ende 2002 war das, glaube ich, haben wir die Einführung der Wissensstaffette dort begleitet bei dem Team WWDEC bei Volkswagen Coaching. Na, da ging es dann im ersten Schritt mal drum, da gab es noch gar kein Mind-Managing-Tool in der Standardsoftware und keiner hatte damit gearbeitet, also sehr viel so Basic-Probleme. Und da kam dann so ein bisschen vereinfachter Prozess raus, wo man quasi mit Experte und der Führungskraft ein sogenanntes Auftaktgespräch macht und dann mit dem sozusagen eine Kette von Gesprächen zwischen Experte und Nachfolger und wenn notwendig auch mit Experte und der Abteilung sogenannte Transitionsworkshops, wo man sagt, es gibt vielleicht bestimmte Themen, die sind jetzt nicht nur für den Nachfolger relevant, sondern die muss man irgendwie vergemeinschaften auf das gesamte Team. Ne, und das war damals der Ferdinand Schulz, ich glaube, der ist sogar heute hier bei Audi irgendwo unterwegs. Und Nachfolger war dann der Andreas Kaiser, gibt es auch eine schöne Präsentation zur Wissensstaffette, werden wir dann verlinken. VW hat dann 2006, glaube ich, den Wissensmanager des Jahres damit gewonnen. Damit hat es auch so nach außen ein bisschen Sichtbarkeit bekommen und die haben auch angefangen, glaube ich, Schulungen zu machen bei Henkel, Bayer und so weiter. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie der Zustand da heute ist. Also das Team WW Deck gibt es, glaube ich, in der Form, wie es damals war, so nicht mehr. Also die Verankerung des Wissensmanagements bei Volkswagen. Weiß nicht, ob du da was Neues oder anderes weißt.
Also als wir gestartet sind, habe ich natürlich mit den VW-Kollegen da auch mal Kontakt aufgenommen. Also da gab es so ein, zwei Namen, glaube ich, also Strukturen und Abteilungskürzel und so weiter kenne ich da jetzt keine mehr. Ja. Aber die Namen, zumindest einzelne, waren da noch sehr präsent, die sich das sozusagen jetzt als Lebensaufgabe sozusagen gesetzt hatten und auch immer noch im VW-Konzern da unterwegs waren. Aber das ist sicherlich jetzt auch schon mehr zwei Jahre her.
Ja. Und so bist du dann auch dazu gekommen? Also du hast dann so quasi mal rumgefragt?
Genau.
Ausgehend von dieser Kundenanfrage, wen gibt es da eigentlich, der was weiß, wie das funktioniert?
Genau. Also bei unseren Kollegen, wie gesagt, auf der ungarischen Seite, die haben aber letztendlich auch nur auf VW verwiesen und habe dann mit den VW-Kollegen mich ausgetauscht, mit Unterlagen sozusagen besorgt, mit denen in Kontakt gewesen. Und darauf fußt dann letztendlich auch unser Konzept. Also das, was du jetzt gerade schon erwähnt hast, findet sich an vielen Stellen heute auch noch sozusagen von der Grundstruktur. Man muss ein bisschen unterscheiden, glaube ich, zwischen wie schlagen wir diesen Prozess vor, wie steht er quasi auf dem Papier und wie wird er dann wirklich gelebt? Weil jeder Fall ist einfach anders, das muss man einfach so sagen.
Fangen wir mal mit dem ersten an, also wie schlagt ihr ihn vor?
Ja, im Grunde schon sehr ähnlich, wie du es beschrieben hast, im prototypischen Idealfall weiß ich, aha, da steht ein Wechsel an, da wird ein Wechsel kommen, ich weiß dementsprechend, wer geht und ich weiß auch, wer kommt. So, und ich fange natürlich an mit einem Auftragsklärungsgespräch nochmal, weil das die Situation, wie der gesamte Prozess, kann natürlich sehr von Emotionen aufgeladen sein. Also wenn ich da den alten Hasen habe, der, keine Ahnung, 30 Jahre da gesessen hat in seiner Nische, Wissen ist Macht, es hängt ein bisschen von der Kultur des Bereiches irgendwie ab, dass mir dann wichtig ist, okay, wir machen mit dem Vorgesetzten, der ist einfach auch der Auftraggeber und auch dem Wissensgebenden dann ein Auftragsklärungsgespräch, um da so den Rahmen und den Prozess zu erklären. Wie gesagt, der Nachfolger steht in der Regel auch fest und der nächste Schritt wäre für mich eigentlich, mit beiden zu sprechen, mit dem Wissengebenden, auch mit dem Thema Mindmap, mit Struktur sozusagen, mit ein paar Leitfragen, dann zu erfassen, okay, lass uns mal das Mindmap aufmachen, was müsste denn der Wissensnehmer wissen, was müsstest du ihm mitgeben, ne? Und auf der anderen Seite, weil meistens, wenn es um Nachfolger geht, dann ist das ja kein Ungelernter, der daherkommt, das heißt, der hat Berührungspunkte zu dem Metier schon gehabt, der kennt das Themenfeld, der ist also nah oder relativ nah so an dem Themenfeld dran, das muss man ausloten, mache ich im Grunde das Gleiche eigentlich auch nochmal. Also nach dem Motto, was willst du wissen, was interessiert dich, wo sind für dich die größten weißen Flecken und Fragezeichen auf der Landkarte.
Ja.
Das matche ich dann im Hintergrund und mache dann im Grunde das Gespräch eigentlich mit beiden zusammen.
Und fängst du bei der Landkarte sozusagen auf der grünen Wiese an oder hast du eine Art Vorstrukturierung? Oder sind die Leitfragen das, was die...
Genau, letztendlich habe ich so ein bisschen Kartenlogik gehabt und die sind aber für mich immer nur der Gesprächseinstieg. Es waren jetzt immer 7, 8 Kapitel, die ich hatte, aber am spannendsten sind natürlich die Themenfelder, die eher so impliziter Natur sind. Also ich rede über, das erste ist sozusagen Mitarbeiter und Kollegen direkt, dann den Kreis weiterziehend, okay, was hast du für Schnittstellen und Partner und was musst du sozusagen über das Thema Kultur, Fachbereich wissen und dann kommst du eher nochmal zum Thema Strategien und Prozesse und so weiter, das sind dann die anderen. Aber eigentlich diese ersten drei, da hat sich's immer rauskristallisiert, das waren eigentlich die spannendsten und wichtigsten Diskussionen.
Und du nutzt sie aber quasi als Impuls, damit dann der Experte quasi assoziiert, was gehört da noch dazu?
Genau, ich habe zu jedem dieser Stichworte, ich sag mal so 10, 15, 20 weitere Unterkarten, die lege ich ihm eigentlich auf den Tisch, sozusagen als Stichwortgeber.
Wie so Moderationskarten.
Genau, wie so Moderationskarten und dann sage ich, okay, was triggert dich an, was spricht dich an, was fällt dir dazu ein, erzähl mal, sozusagen. Und daraus entwickeln wir dann im Grunde dieses Mindmap, ob ich dann erstmal mitschreibe, stichwortartig, oder wir gleich kritzeln. Meine Kollegen auch in Ingolstadt machen es dann gleich unter Umständen, dass sie an der Metaplanwand stehen und das dann gleich sozusagen skizzieren. Ich habe es eher so ein bisschen im Interview-Style dann gemacht und habe es erstmal so zusammengefasst für mich.
Also, du machst es quasi elektronisch in der Mindmap und die Kollegen machen es auf...
Genau,
Brown Paper,
genau, genau. Ja, ja. Ich hab immer dann am Ende das elektronisch gemacht, wenn das passte, wenn das Sinn machte, wenn es vom Zeitlichen passte. Genau, hab's dann nochmal zurückgespielt, beziehungsweise hab das dann für den Fragenden, den Nachfolger, genauso gemacht und hab dann diese beiden Mindmaps letztendlich zusammengebracht und hab dann das Gespräch gemacht mit beiden zusammen am Tisch. Sag, okay, schau mal her, das sind sozusagen jetzt mal die Stichworte als erstes, die gibt der Wissensgeber mit und das sind vielleicht auch die weißen Flecken, die hat der Nachfolger, um dann da ins Gespräch zu kommen. Und im besten Fall natürlich, ich sag mal, diese Maßnahmen oder diese Vertiefung, die du vorhin auch schon angesprochen hast, daraus abzuleiten. Realistischerweise ist es dazu, glaube ich, nie wirklich gekommen, weil das dann schon so umfangreich war meistens. Und wie gesagt, die Vorerfahrung des Nachfolgers dann meistens schon so hoch war, dass dieses implizite Wissen das Interessante war.
Das heißt, quasi du bist davon ausgegangen, dass das wichtigste Wissen im Verlauf der Erstellung dieser Landkarte dann schon übertragen worden ist und es gar keine Follow-ups in dem Sinne mehr
notwendig waren. Das ist zumindest meine Lernerfahrung selber gewesen an diesem Prozess, weil ich halt jetzt anders als die Szenarien, die du vielleicht beschrieben hast, jetzt wirklich keinen absoluten Kaltstart da so hatte, was Nachfolge angeht, sondern der kommt halt aus einer Nachbarabteilung, aus einem anderen Standort.
Ja, so eine Differenz quasi aufzufüllen.
Ganz genau. Ja. Und dann geht es wirklich darum, aha, in welche Kultur, in welches Setting komme ich, auf wen muss ich hier aufpassen, welche Fettnäpfchen gibt es. Ich habe denen immer erklärt, pass auf, das, was ihr an Prozessen und Strukturen habt, was hier in so einem Computer, in so einer Kiste drinsteckt, was da dokumentiert ist, über das müssen wir eigentlich nicht reden, weil das kann faktisch jeder nachlesen, das ist faktisch und greifbar. Spannend ist ja genau das, was du im Kopf hast. Von daher musste ich ein bisschen schmunzeln und jetzt weiß ich nicht, wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ob du mir diese Anekdote und dieses Beispiel erzählt hast oder ob ich irgendwo anders gehört habe, diese von wegen künstlicher Intelligenz und ich versuche Regeln abzuleiten. Dieses Beispiel des französischen Käsemachers.
Nee, kommt glaube ich nicht von mir.
Ja, wo man auch einen Nachfolger suchte, weil man genau dieses Expertenwissen hatte und dann hat man das genau so gemacht und ihn gefragt, okay, woran erkennst du oder worauf achtest du beim guten Käse und woran machst du die Qualität fest? Und dann sagte er, ja, ist eigentlich ganz einfach, ich gehe mal hin und drück auf den Käse und dann merke ich sozusagen, ob der Käse reif ist oder gut ist oder nicht. Und dann waren die KI-Kollegen sagen, super, kann man ja eine wunderbare Regel aus ableiten, die funktionierte nur nicht.
Ja.
Und das ist das Spannende, warum funktionierte sie nicht? Weil eigentlich der Wissensinhaber seine eigene Regel nicht bewusst
explizieren konnte,
weil es war nicht das Drücken, sondern es war das Riechen. Dann in dem Moment, weil dadurch, dass er drückte, strömte der Käse einen gewissen Geruch aus und er dann wusste, ob der Käse reif ist. Das war ihm aber selber nicht bewusst. Und das finde ich das Spannende eigentlich bei dieser Wissensstaffette, dass es eben nicht um dieses explizite Wissen geht, sondern die Herausforderung ist natürlich gerade bei langjährigen Kollegen und Experten, eigentlich diese impliziten Regeln zu verbalisieren und die rauszuschälen. Und das, finde ich, ist so eine Herausforderung bei so einer eigentlich relativ einfachen Methode.
Ja. Also zu dem Käsebeispiel, da gab es tatsächlich auch in den Piloten bei Volkswagen einen Experten, der war Experte für sogenannte Röntgendiffraktion. Das heißt, wenn da Bauteile zu Bruch gegangen sind im Crashtest, hat man die genommen und hat die quasi einmal rundum wie in so einen Computertomographen gesteckt und da gab es dann so ein Röntgenstreubild. Und der Experte, der konnte quasi relativ genau sagen, wo das Problem lag, ob das jetzt in der Schweißnaht oder irgendwie Kohlenstoffzufuhr oder so war. Und das war auch wahnsinnig schwierig, mit dem rauszuarbeiten, an was sieht er das? Ja, weil der schaut auf dieses Bild und sagt, das ist es. Und wenn jetzt der Nachfolger fragt, ja, woher wissen Sie es denn? Dann fängt er erstmal an zu überlegen und sagt dann so sagen wie, ja, das ist doch klar, oder das ist Bauchgefühl, aber das ist halt genau diese Intuition, die er hat über Jahre, Jahrzehnte lange Expertise in dem Feld und er kann das eigentlich gar nicht genau benennen.
Und deswegen finde ich dieses Format eigentlich so spannend, weil das echt so ein menschelndes Format ist von der Auftragsklärung. Wer kommt da? Wer gibt Wissen weiter? Wer soll Wissen weitergeben? Wie ist der in der Lage? Wie ist der auch bereit, das zu tun? Weil ich meine, man hat natürlich auch den Kandidaten so nach dem Motto, naja, jetzt hat er mich 30 Jahre lang eigentlich nicht gefragt und jetzt soll ich kurz vor meiner Rente euch alles preisgeben? Naja, das mache ich jetzt auch nicht mehr.
Ja.
So, oder der Nachfolger, der daherkommt, der schon durch die Knopfpore sozusagen deutlich macht, also ist mir eigentlich egal, was du da vorher gemacht hast, wenn ich komme, dann wird der Acker neu gepflügt, komplett. Kannst du mir jetzt erzählen, was du mir da erzählen willst, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Also, und das ist so natürlich die Herausforderung dann.
Ja, man kann über so einen Prozess niemand klonen, aber
ja, genau.
Ich denke, man sollte ihm die Chance geben, an den Erfahrungen des Vorgängers zu partizipieren, ob er es dann genauso macht oder nicht, ist letztendlich eh in seiner Verantwortung dann in der Regel.
Ja, ja, also wenn man so ein Produkt oder so ein Format hört, dann hat man ja gleich diese Assoziation, aha, da wird genau geklont.
USB-Stick rein, Copy-Paste.
Genau, also A, werde ich niemals 100% dieses Wissens natürlich abgreifen können und B, muss man sich immer bewusst sein, dass ich da Menschen habe mit Historien, also weil ich jemanden aus einem Netzwerk rausnehme, kann ich nicht jemanden einfach komplett wieder reinsetzen. Der bringt ein anderes Netzwerk, bringt mit eine andere Historie, da gibt es automatische Verschiebungen. Also da, wo der eine sagt, ah, da hinten links, auf den musst du aufpassen, das war immer ein Stinkstiefel und da hat die Zusammenarbeit nie funktioniert. Das weiß jeder, okay, das ist eine beidseitige Geschichte. Jetzt kommt ein neuer, ja, der sagt, ich weiß gar nicht, was du hast, der ist ein super Typ sozusagen. Also, naja,
ja, anders, als wenn man eine Organisation so als Maschine sieht, wo ich ein Zahnrad austauschen genau. kann, das Neue funktioniert genauso oder besser.
Genau.
Wenn ich den Mensch austausche, ist es halt anders.
Ne? Genau. Und das ist so die Herausforderung dabei. Und dementsprechend haben wir so diesen Prozess gerade immer so vorgestellt. Also letztendlich, um den Prozess noch zu vervollständigen, die haben sozusagen dann den Austausch gemacht und ich bin dann hat irgendwann diese Stellenübergabe wirklich stattgefunden und bin dann irgendwie so nach den klassischen 100 Tagen nochmal auf den Wissensnehmer zugegangen, so im Sinne Reflexion, was hat es dir gebracht, wie hat das gezogen, was war hilfreich, was stimmte sozusagen in Anführungszeichen aus deiner Sicht, was stimmte nicht.
So. Und die jetzt diese Arbeit an der Wissenslandkarte, wie viel Zeit habt ihr da investiert, also wie lange sitzt man da zusammen? Ungefähr im Schnitt ist wahrscheinlich auch jeder Fall ein bisschen anders.
Naja, sagen wir so, es ist ja sozusagen die Background-Arbeit, die ich dann mache, sozusagen, weil ich mit dem Digitalen dann eher die Landkarte erstellt habe, die habe ich nicht im Gespräch gemacht, weil das ist mir dann zu komplex mit am Computer hin und her schieben.
Also hast du handschriftliche Notizen?
Ich habe dann erstmal handschriftliche Notizen gemacht und da merke ich schon, dass ich für jedes Gespräch, weiß nicht, 2-2,5 Stunden Minimum immer so gebraucht habe.
Nachbereitung dann?
Nee, also erstmal das Gespräch als solches, bis ich das Gefühl oder beide Seiten das Gefühl hatten, jo, das war's jetzt erst einmal. Mhm. Ja, und du musst wahrscheinlich eine ähnliche Größenordnung an Nachbearbeitung dann in dem Moment dann reinstecken. So, bist du dann also alles
4-5 Stunden quasi?
Ja, ist so eine Größenordnung, die du dann irgendwie hast. So, und das kannst du jetzt natürlich dann straffen oder ziehen, weil, wie es dann natürlich in der Realität so ist, wann ruft mich der Auftraggeber an? Naja, eigentlich ist der Nachfolger schon da und der andere eigentlich schon weg. Und lange Terminplanungen für Einzelgespräche haben wir auch nicht mehr, also machen wir gleich alles zusammen. So, also die Situation habe ich auch relativ häufig gehabt. Nachfolger und Wissensgeber sitzen gleich zusammen am Tisch. Wir sparen uns also einen Zwischenschritt und machen direkt sozusagen das Gespräch live sozusagen. Da ist dann auch die Frage, brauche ich dann überhaupt eine Landkarte? Zum Teil haben wir dann die Landkarte gar nicht mehr erstellt, weil das war dann schon eher Ping-Pong-Spiel und ich Moderator und Stichwortgeber eher in dem Moment. Ja, und dann hängt es auch da von der Persönlichkeit ab, wie gesagt, sowohl vom Geber als auch vom Nehmer. Wie willig ist der eine, wie fähig ist er, sein Wissen preiszugeben, sein implizites und wie offen und wie fragend und wie neugierig ist auch der Nachfolger, sagt, was muss ich alles wissen?
Mhm. So, dann. Und von diesen Gesprächen, 2-2,5 Stunden, so im Schnitt, was schätzt du in einer Wissensstaffette, wie viele davon führst du? Also ist das in der Regel 1 oder 3 oder 5?
Naja, du hast es am Anfang auch gesagt, Moment, also meinst du sozusagen, wie viel Durchführung wir in Summe haben, oder?
Nee, innerhalb einer Wissensstaffette sozusagen, man sitzt 2-2,5 Stunden zusammen, du hast nochmal die Nachbereitungszeit. Ist es das mit einmal 2-2,5 Stunden oder sind es mehrere solche Gespräche?
Naja, im Schnitt würde ich sagen, machen wir 2 solche Termine. Also so wie in der Größenordnung, wie du es gesagt hast, um das auf den Tisch zu legen, was der Wissensgeber mitbringt, bist du bei, weiß nicht, 4-4,5-5 Stunden so größenordnungsmäßig. Mhm. Ja. Also in der einfachsten Form, also der Wissensgeber und der Nehmer sitzen direkt am Tisch, dann merke ich, kommen wir mit einem Termin nicht hin, 2 Stunden, dann machen wir nochmal einen Folgetermin, um wie gesagt die Landkarte auch vollständig erstmal abzubilden, genau. So, und dann ist die Frage, braucht man eine Dokumentation im Sinne einer Wissenslandkarte, wenn eh schon beide da sind, der Nehmer hört es auch, macht sich auch seine Notizen, der kann das in seinen Kontext einbetten. Meistens haben die dann noch eine zusätzliche Landkarte gar nicht gebraucht, weil die dann eher ihren Deep Dive, wo müssen wir selber nochmal fachlich reingehen und eine Übergabe machen, dann selber abgeleitet haben. Mhm. So, also da bin ich eher nur Anleiter zum selber machen sozusagen in dem Moment dann gewesen. Und das heißt sozusagen, da der reine Invest, wie gesagt, 4,5, 5 Stunden, würde ich
schätzen. Wenn jetzt, du hast es vorhin gesagt, nach 100 Tagen gehst du dann auf den Nachfolger nochmal zu. Diese 100 Tage zählen quasi ab, wenn man jetzt 2 Termine hat, ab dem 2. Termin, so ungefähr.
Also nach Stellenübernahme, sozusagen, wenn er wirklich drauf ist, sozusagen, ich meine, du hast es damals dann bekommen, konntest du was damit anfangen, war es nice to know oder ja, hat es vielleicht auch nicht gestimmt, so in Anführungszeichen, weil ich mache ganz andere Erfahrungen mit meinem Umfeld oder so, um da einfach nochmal eine Reflexionsschleife auch zu haben.
Ja, und das machst du mit dem Nachfolger oder auch mit dem Vorgesetzten? Weil ich weiß noch, die Volkswagen-Leute, die haben damals auch dann Führungskräfte befragt und haben zum Beispiel so die Kennzahl rausgekriegt, die Einarbeitungszeit verkürzt sich um 30%. Das war natürlich dann auch so ein Argument, warum man das tun sollte. Also zunächst mal die Frage, machst du es mit beiden oder nur dem Nachfolger?
Ich mach's nur mit dem Nachfolger, weil auch das ist natürlich im Sinne dieser Emotionalität eine hohe Vertraulichkeit, die du da in der Runde hast. Du sprichst aber Persönliches, wenn es dir gelingt und wenn der Wissensgeber da auch sehr offen ist, also der spricht über sein Beziehungsnetzwerk, was natürlich die Führungskraft mit einschließt, wie ist da mein Verhältnis gewesen, wie habe ich das erlebt. Dementsprechend habe ich da auch ein inhaltliches Feedback an den Auftraggeber nicht rausgegeben. Ich habe nur gesagt, pass auf, wir haben das Thema abgeschlossen, wir sind irgendwie rund, was die beiden dir jetzt weitergeben wollen, ist ihnen überlassen. Genau, aber ich habe daraus jetzt kein Gutachten oder Ergebnis oder sonst was gemacht, deswegen habe ich auch diese Reflexionsschleife nur mit dem Wissensnehmer dann am Ende gemacht.
Und kannst du da so, also gibt es da so ein Muster, was bei denen rauskommt, also wie die das empfunden haben, was sie als besonders wertvoll sehen?
Ich glaube, sie finden erstmal grundsätzlich die Methode sehr hilfreich, also ich habe die Erfahrung gemacht, was das Format als solches angeht. Das passt nicht erstmal für jedes Szenario, klar, weil ich habe auch Anfragen gehabt, so nach dem Motto, im Grunde sitzt der Nachfolger schon seit 3 Jahren in der Abteilung. So machen wir jetzt eine Wissensstaffette, wo ich dann ehrlicherweise gesagt habe, also ich glaube, das, was wir, wenn ihr Schreibtisch an Schreibtisch eh schon gesessen habt, was wir dann noch rausschälen können, ist vom Aufwand und Nutzen eher nicht sinnvoll, sozusagen, da lasst uns das sein. Dementsprechend ist auch, glaube ich, diese Evaluation oder die Reflexion dann am Ende auch eine andere, sozusagen. Also wenn jemanden mit einem Sägezahnbild einen Kaltstart fast hat, dann ist, glaube ich, natürlich der Mehrwert deutlich besser, als wenn, sagen wir, die Nähe sehr eng dran war. Ja. Ich glaube, sie haben alle sehr geschätzt, dieses Thema informell Beziehungsthematiken anzusprechen, um da gut anzudocken. Es hat sicherlich auch Rückmeldungen gegeben, wo man gesagt, naja, ich bin da zu anderen Einschätzungen gekommen, als das, was mein Vorgänger mir da gesagt hat. Aber auch das finde ich ein wertvolles Feedback und jetzt nicht im Sinne von falsch, sondern was hat ja beim Nachfolger dann auch Reflexionsschleifen und Aufmerksamkeiten erzeugt, weil ihm sein Vorgänger was mitgegeben hat. So, also das sind so für mich Lernerfahrungen fürs Produkt und für den Prozess halt auch.
Jetzt ist, nachdem du hier jetzt die Leitung des Ideenmanagements übernommen hast, machst du nach wie vor noch Wissensstaffetten?
Nein, ich habe es eben, weil ich habe den Standort wieder gewechselt, habe damit das Thema an meine Nachfolgerin auch übergeben. Es war letztendlich da als Audi Akademie in dem Moment dann auch immer on demand. Wir haben zwar verschiedene Diskussionen geführt, am Standort das auch verpflichtend einzusetzen, aber wie gesagt, aufgrund dieser Einzelfallsituation und Thematik macht das jetzt keinen Sinn, das 1:1 hart irgendwie zu setzen mit jener Nachfolge, weil dann hat der Alteingesessene seinen Nachfolger eh schon lange eingearbeitet und so weiter. Wir haben es dann übers Personalreferat sozusagen da nochmal angeschoben oder reingeworfen, sozusagen, ich meine, ihr sitzt da näher dran, ihr kriegt das früher mit. Wenn da Leute wechseln, macht das Angebot. Wir stehen als Dienstleister in dem Moment zur Verfügung.
Dass so ein Info, ein Link oder ein Flyer oder irgendwas mitgegeben wird.
Sozusagen, ganz genau. Und dann ist jetzt natürlich genau die Frage, wie offen sind da Auftraggeber und Wissensgeber sozusagen für eine solche Thematik. Weil im ersten Augenblick, wie gesagt, ist es sehr einfach klingend, dass dann die Leute sagen, ja, wozu brauche ich das und mache ich doch eh oder so. Aber es lohnt da definitiv den zweiten und den dritten Blick, weil meistens ist die Übergabe dann doch eher so im Schweinsgalopp und man macht es dann doch eher so anhand der Projekte und Steckbriefe und so weiter, die man da hat. Ja. Und also an den Fakten und den Tiefgang, was so dahinter steht, wird dann häufig eher außen vor gelassen.
Ja. Und seit dem ersten Piloten quasi bis heute, was schätzt du, wie viel Wissensstaffetten hast du gemacht dann auf dem Weg?
Schwierig. weiß nicht, 20 hätte ich jetzt gesagt, glaube ich, sozusagen in der Größenordnung ungefähr.
Gibt es da irgendwie so Unterscheidungen, dass du sagst, ob man das mit Fachkräften macht oder Führungskräften oder Langjährigen oder Neuen?
Tendenziell, der Einstieg bei uns war immer das Thema Führungskraft. Da war es sozusagen am naheliegendsten, glaube ich. Wir haben es aber genau auch immer so drauf fokussiert, also für Schlüsselstellen, nutzt es für Schlüsselstellen, wo es einen Wissensengpass gibt halt irgendwie, also Führungskräfte und oder Experten. Am meisten ist aber bis dato eher die Relevanz aufgrund der Wechselhäufigkeit, glaube ich, eher bei den Führungskräften gesehen worden, weil die dann doch deutlich häufiger durchrotieren als ein Experte. Ja. Die habe ich auch gehabt, aber eher in Einzelfällen.
Gut, dann letzte Frage. Du hast jetzt irgendwie gesagt, im Prozess fest verankert ist es nicht, es ist ein On-Demand-Angebot. Vorhin hast du aber auch gesagt, es gibt andere Kollegen, die das auch tun. Das heißt, wie viele Leute gibt es ungefähr, die solche Wissensstaffetten moderieren und ist das dann überall in einem ähnlichen Szenario? Also es gibt so das Angebot, das es gibt und die Leute können angefragt werden oder wie ist das organisiert?
Genau, das ist heute eigentlich ein Produkt, was bei uns im Qualifizierungskatalog drin hängt, was gebucht werden kann. Mhm. Ja, wie gesagt, jeder hat so ein bisschen so eine unterschiedliche Vorgehensweise. Ich war dann ja sehr für den Standort Neckarsulm verantwortlich und habe es da implementiert halt. Genauso im Grunde gibt es das auf der Ingolstädter Seite. Ich glaube, die Kollegen nennen es etwas anders als Wissensstaffette, aber es ist letztendlich die gleiche Grundlogik in dem Moment. Ob jetzt immer mit Mindmap und Computer oder wie gesagt mit Karten und Metaplanwand, aber es ist genau die gleiche Frage, an dieses implizite Wissen heranzukommen. Es ist eher eine kleine Schar, definitiv. Ich würde jetzt sagen, keine Ahnung, 2, 3, 4 Leute, mehr werden es nicht sein, die in Summe dafür zur Verfügung stehen, weil ja die Nachfrage auch eher bescheiden ist, muss man ganz ehrlich so sagen. Weil ich glaube, wenn eine Nachfolge dasteht, dann habe ich augenscheinlich im ersten Augenblick immer andere Probleme. Als dass ich mich um dieses implizite Wissen irgendwie kümmere. Aber ich glaube, den Preis, den ich zahle für die Fettnäpfchen und die Fehltritte und das Unwissen auf dieser impliziten Seite sind deutlich größer. Aber das ist leider die Lernerfahrung immer, die erst zu spät kommt.
Ich glaube, das ist auch nicht Expert-Debriefing inhärent, sondern das ist überall bei Wissensmanagement und Lernorganisationen, dass es scheinbar immer viel wichtigere Probleme gibt als Wissen und Lernen.
Ja, also zwischen habe ich überhaupt einen Nachfolger hat er alle Freigaben, die er braucht und so weiter und was muss er wissen, wo stehen die Projekte gerade und ich bin selber schon halb abgesprungen und weg und dass ich dann mir noch Zeit nehme und mich hinsetze und sage, Mensch, das macht irgendwie durchaus Sinn, mal im Gedächtnis zu kramen und mal zu reflektieren, was habe ich denn hier eigentlich gemacht und worauf kommt es denn hier eigentlich genau wirklich an und bei wem muss ich welches Knöpfchen drücken und wie ist da mein Beziehungsmanagement gewesen, ist halt Aufwand, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja. Und da ist Zeit immer das höchste Gut gewesen, so ist es, was die Leute nicht haben. Ja.
Super, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir viel Erfolg in der neuen Rolle.
Danke.
Ciao.
Ciao.